ohne das ist aus heutiger Sicht schon absehbar, dass man irgendwann eine finanzielle Bauchlandung landen wird. Wir können nicht sagen, wann, wir können auch nicht sagen, in welcher Höhe. Was allerdings ganz klar absehbar ist, irgendwann wird mal irgendwas kaputt gehen oder Unplanmäßiges passieren, und wenn ich dann nicht handlungsfähig bin, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise eine dumme finanzielle Entscheidung treffen.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Und in dieser Folge erfährst du am Ende der Folge exklusiv, warum Julian der Notgroschen reich gemacht hat. Und los geht's mit der heutigen Folge. Jo, ihr Lieben, ihr habt schon gehört, heute soll es nicht nur am Ende um den Notgroschen gehen, sondern auch am Anfang der Folge, oder die ganze Folge dreht sich um den Notgroschen. Vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen langweiliges Thema, könnte ich mir vorstellen, und hört sich jetzt auch gar nicht mal so cool an. Aber wir wollen damit heute mal so ein bisschen da Licht ins Dunkle bringen. Was ist eigentlich der Notgroschen und was ist die Empfehlung, wie sollte er aussehen? Julian, du hast mir schon am Anfang gesagt, als ich darum gebeten habe, dass wir dazu mal eine Folge machen, boah, ist ja voll uncool. Da bin ich gespannt, was du gleich dazu zu sagen hast, aber vielleicht erstmal ganz zum Einstieg, was ist überhaupt der Notgroschen, also was ist damit gemeint?
Notgroschen, denke ich mal, ist den meisten auch direkt klar, die hier reinhören, ist das Geld, was wir an der Seite haben, um damit auf Dinge in unserem Leben finanziell reagieren zu können, die wir so nicht geplant haben, aber trotzdem bedeuten, das muss ich finanziell agil sein, also handlungsfähig. Bedeutet zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, der Autoreifen ist kaputt, ich kann mir schnell einen neuen kaufen. Oder du hast einen Kühlschrank, der muss repariert werden. Das also so unplanmäßige Dinge, die finanziell entstehen, dich nicht direkt aus dem Leben kegeln. Denn das ist die größte Gefahr, dass wir ein regelmäßiges Einkommen haben und an dieses dann auch unsere regelmäßigen Ausgaben anpassen. Also in Anführungszeichen bildlich gesprochen, dein regelmäßiges Einkommen bestimmt die Kategorie deines Autos. Und je mehr du hast, desto größer ist natürlich auch das Auto. Wenn es aber bei 100% ist, was reinkommt, wird wieder rausgegeben, dann kegeln dich halt solche Dinge schnell mal aus dem finanziellen Gleichgewicht, weil es nicht eingeplant gewesen ist. Deswegen hast du irgendwo so eine Parkposition, wo Geld liegt, wo du nur dran gehst, wenn du Unplanmäßiges brauchst. Aus Sicht von Ökonomen nennt man das entweder schwarze Schwäne. Also dass die Geschichte dahinter ist, dass man lange Zeit weltweit davon ausgegangen ist, es gibt nur weiße Schwäne, und dann hat man irgendwann schwarze entdeckt, hat damit nicht gerechnet, und deswegen spricht das heute für ein Ereignis, was nicht vorhersehbar ist und eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Oder anders, Finanzmenschen nennen das auch ganz oft Imponderabilien, also nicht planbare Dinge.
Ach witzig, den Begriff mit den schwarzen Schwänen kann ich in dem Zusammenhang auch noch nicht, aber gut, dann kann ich ja auch noch ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Jetzt habe ich gerade schon angeteasert, ganz zu Beginn, dass du den Notgroschen als uncool bezeichnet hast. Wieso?
Das sind sogar zwei Gründe. Erstens würde ich mich zu der Kategorie von Menschen zählen, die sehr, ich versuche es mal massekonform zu formulieren, die sehr renditeaffin sind. Also ich möchte gerne, dass mein Geld möglichst viel Rendite für mich abwirft, und ich möchte vor allen Dingen, dass möglichst viel meines Geldes Rendite abwirft. Nutzt ja auch nichts, wenn 10% des Vermögens, was ich besitze, sich gut entwickelt und 90% nicht. Man sollte ja immer die Gesamtrendite auf alles investierte oder halt eben nicht investierte Geld sehen. Und bei dem Geld, über das wir in dieser Folge sprechen, ist es eben nicht so, lass uns da gleich weiter drüber sprechen, dass das gut für mich arbeiten kann. Es ist ja eher geparkt. Und dementsprechend kann es nicht mein Bedürfnis erfüllen. Ich arbeite hart, damit Geld den Weg zu mir findet. Aber sobald das Geld bei mir ist, muss das hart für mich arbeiten. Denn der Unterschied ist, ich habe einmal hart gearbeitet, dann kommt das Geld zu mir. Aber der Euro, der dann bei mir ist, der kann dann ja unlimitiert oft, also Jahr für Jahr für Jahr, wieder hart für mich arbeiten. Das geht mit Notgroschen nicht. Deswegen ist es aus meiner Sicht erstmal uncool. Und zweiter Grund, Ich würde jedem dringend empfehlen, das Wort Notgroschen sofort aus dem Wort Schatz zu streichen, aus dem Vokabular. Warum? Denn wenn wir das Ganze Notgroschen nennen, dann heißt das, wir haben den Fokus auf Not. Also wir ziehen dann energetisch das Thema Not an. Damit will ich nicht sagen, dass das Thema nicht wichtig ist. Ich würde dem aber ganz dringend eine andere Begrifflichkeit geben. Und das ist auch in den Beratungen meiner Kundinnen und Kunden jedes Mal der Punkt, wo ich explizit darauf eingehe, anstelle von Notgroschen ein anderes positives Wording zu finden. Das kann zum Beispiel sein Liquidität oder Sicherheitspolster oder Sicherheitspuffer oder ähnliches, aber auf jeden Fall positiv formuliert. Denn Psychologen sind sich einig, dass wir das in unser Leben ziehen, worauf wir den Fokus unserer Gedanken setzen. Und auf gar keinen Fall sollte das etwas sein wie Not. Ähnlich auch zum Beispiel sollte das im Thema Gesundheit sein, dass eine Krankenkasse nicht Krankenkasse heißt, sondern Gesundheitskasse. Oder auch wieder erweitert das Feld Gesundheit, nicht ich will nicht mehr so fett sein, sondern nein, mein Zielgewicht ist X oder ich möchte gerne schlank und sportlich sein. Also nicht ich möchte von meinem schweren Gewicht runter, sondern ich möchte ein gesunder Mensch sein. Das ist super wichtig in allen Dingen im Leben und natürlich hat das auch noch einen Effekt bei dem Thema Finanzen, über das wir hier sprechen.
Ja, okay. Da kann ich nachvollziehen, dass das wieder ein Punkt ist, der dir besonders gut gefällt, weil es einfach wieder so ein bisschen diese andere Sichtweise auf die Dinge ist, von wegen, mach es dir schön, in Anführungszeichen, weil auch wenn es natürlich jetzt für unvorhergesehene Dinge ist oder die schwarzen Schwäne, was wir ja gerade schon gelernt haben, sind es ja durchaus auch normale Dinge des Lebens, also erstmal nichts, was eigentlich eine Not auslösen sollte, sondern einfach der normale Alltag, der vielleicht ja durch gewisse Ereignisse mal finanziell anders aussehen kann, als vielleicht üblicherweise. Okay, verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. Du empfiehlst jetzt aber nicht, gar keinen Notgroschen zu haben oder gar keinen, wie nennen wir ihn jetzt, Sicherheitsgroschen? Was machen wir jetzt, Liquiditätsgroschen?
Ja, Liquiditätsposition oder, also für mich ist es im Wording Liquidität, ich mag das Wort und es ist schön kurz. Und was bedeutet das, Liquidität, Liquid, also Flüssigkeit bedeutet, ich bin immer flüssig. Deswegen mag ich dieses Wort, aber da darf jeder gerne natürlich für sich das selber definieren.
Ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu chemisch.
Einen positiven Klang haben. Ja.
Und auch es ist so sehr fachlich, finde ich. Ich finde, wie würde ich es denn nennen? Sicherheitspolster? Weiß ich nicht. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, wie er es nennt, ne? Aber gut, zurück zur Frage. Du empfiehlst schon, auf jeden Fall ein vernünftiges Sicherheitspolster zu haben, richtig?
Ja, absolut. Ohne das ist aus heutiger Sicht schon absehbar, dass man irgendwann eine finanzielle Bauchlandung landen wird. Wir können nicht sagen, wann, wir können auch nicht sagen, in welcher Höhe, was allerdings alleine durch unsere Existenz im, ich nenne es mal, ökonomischen Umfeld, also wir leben ja nun mal alle in einem wirtschaftlichen System, ganz klar absehbar ist. Irgendwann wird mal irgendwas kaputt gehen oder Unplanmäßiges passieren und wenn ich dann nicht handlungsfähig bin, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise eine dumme finanzielle Entscheidung treffen. Die schlimmste, die ich treffen kann, ist, oh Mist, jetzt muss ich einen Kredit aufnehmen, um dieses kurzfristige finanzielle Bedürfnis zu befriedigen. Und alleine schon der Gedanke, ich muss einen Kredit aufnehmen, macht alles kaputt. Also da sollte man definitiv die Prägung haben, einen Kredit, um irgendwelchen Konsum oder irgendwelche Probleme auszubügeln, ist nie gut. Also Grundregel, nie einen Kredit, höchstens bei Immobilien, aber für alles andere nicht. Und um dem halt auf jeden Fall auch faktisch vorzubeugen, auf jeden Fall irgendwo Geld haben und da immer darauf zugreifen zu können. Aber wichtig ist auch, nicht dran zu gehen für Dinge, die ich glaube jetzt gerade haben möchte. Also ich bestelle ein neues Auto, weil ich einfach ein neues Auto bestellen will. Und anstelle von einer normalen Sitzausstattung will ich halt dann noch Leder oder Alcantara oder ähnliches. Und das ist aber in meinem normalen Vermögensaufbau nicht budgetiert. Und dann sehe ich, in meiner Liquiditätsposition ist ja noch Geld, nehme ich halt das dafür. Dafür ist es nicht gedacht, das wird wirklich nur angefasst, das Geld, wenn was Blödes passiert ist, um das gerade zu ziehen, damit das Geld auch immer in diesem Fall da ist.
Ja, das verstehe ich. Das gibt mir dann auch wieder ein gutes Gefühl zu wissen, egal was jetzt auf mich zukommt, ich kann damit umgehen und gerate nicht ins Schwimmen. Was würdest du denn vorschlagen, wie viel sollte man als Sicherheitsgroschen auf der hohen Kante haben?
Da sind zwei Dinge wichtig. Erstens, wie viel sollte ich dann natürlich regelmäßig reinpacken und wie viel sollte dann als Ziel da liegen? Bei dem ersten Punkt, wie viel sollte ich da monatlich reinsparen, verweise ich super gerne auf die beliebteste Folge von unserem Podcast. Amelie, welche ist das denn nochmal?
Das Kontenmodell.
Ja, oder genau, das Kontensystem. Das einfach erklärt, wie habe ich für alle Dinge in meinem Leben zukünftig genug Geld? Und unser netto verfügbares Einkommen in verschiedene Kuchenstücke einteilt prozentual. Für die Position Liquidität empfiehlt sich, 5% im Monat so lange da hinzupacken, bis das Geld, was ich da sehen möchte, erreicht ist. Und dann ist jetzt die zweite Frage, was heißt denn, bis das Zielguthaben erreicht ist? Es empfiehlt sich da auch wieder in Nettoeinkommen zu schauen. Und da sind sich die Experten einig. Mindestens 2 Nettogehälter sollten da auf jeden Fall separat irgendwo liegen, um da handlungsfähig zu bleiben. Je nach meinem Sicherheitsbedürfnis, also es gibt Menschen, die haben ein großes Bedürfnis nach, da liegt viel Geld, damit ich mich gut fühle, darf da auch gerne mehr liegen. Maximal sollten es aber 5 bis 6 Nettogehälter sein. Also dann ist wirklich Schluss, Schluss, Schluss. Warum ist das so wichtig? Da sollte so viel wie nötig liegen, damit ich immer das Geld zur Verfügung habe, aber auch so wenig wie möglich. Denn, und jetzt mache ich den Bogen wieder zum Anfang unserer Folge, das Geld arbeitet ja nicht effizient für mich. Können wir gleich gerne auch noch drauf eingehen, wo das liegen sollte oder welche Renditen da zu erzielen sind. Aber schon mal vorweggenommen, das ist nicht die Maximalrendite, die ich damit erzielen kann. Und deswegen sollte da so wenig wie möglich liegen. Also zusammengefasst für die Renditefüchse, also eher so Kategorie Julian wie ich, die gerne viel Geld mit hohen Renditen erzielen möchten, so wenig wie möglich, also 2, vielleicht 3 Nettogehälter. Und für diejenigen, die das Sicherheitsgefühl haben, da muss viel liegen, maximal 5 bis 6 Nettogehälter.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Faustformel, an der man sich so ein bisschen orientieren kann. Jetzt hast du gerade schon ein paar Mal gesagt, da liegen. So und so viel sollte da liegen. Und dann hast du ja auch gerade schon davon gesprochen, wir sprechen gleich nochmal darüber, wo ist denn da? Und das gleich wäre dann jetzt. Wo würdest du denn den Notgroschen, sagen wir nicht, den Sicherheitsgroschen, den Liquiditätspuffer, wo würdest du es denn hinlegen?
Ja, lass uns mal schauen, welche Eigenschaften es haben sollte. Erstens, es sollte jederzeit schnell verfügbar sein, denn wir können ja eben nicht planen, wann haben wir finanziellen Ärger, und damit ist wichtig tägliche Verfügbarkeit. Und damit einhergehend ist auch, es darf nicht schwanken. Also es macht keinen Sinn, ich packe das Geld heute rein und es ist eine schwankende Anlage, die zwar langfristig hohe Renditen erzielt, aber auf diesem Weg halt hoch oder runter gehen kann, sondern es muss immer gewährleistet sein, dass das Geld, was ich hingebracht habe, dort liegt oder mehr, aber nie weniger. Und das schränkt natürlich die Kategorie an Möglichkeiten schon stark ein und schränkt vor allen Dingen auch die Renditeausblicke ein. Der Klassiker, wo es liegt, aus der Historie heraus, ist ein Sparbuch. Das meiste Geld haben wir Deutschen auf dem Sparbuch liegen. Das ist aus Sicht eines Finanzexperten allerdings eine Katastrophe, denn ich sehe schon, du bist auch schon gerade am Schmunzeln. Wenn wir da überhaupt eine Rendite erzielen, ist das schon cool. Auf jeden Fall ist die unterhalb von 1% und das macht gar keinen Sinn. Noch dazu, dass wenn ich da größere Beträge liegen habe, ich meistens sogar noch Kündigungsfristen, in der Regel 3 Monate habe. Und wir wollen es aber ja täglich verfügbar haben. Bedeutet, wir müssen in die nächste Kategorie gehen, die auch deutlich mehr Daseinsberechtigung hat. Das ist das klassische Tagesgeld. Und meistens hast du bei deiner Bank, wo du bist, auch dann immer automatisch ein Tagesgeldkonto. Der Vergleich zum Sparbuch, es gibt deutlich mehr Rendite. Dafür ist das Geld aber sogar auch uneingeschränkt täglich verfügbar. Und damit hat das Sparbuch komplett seine Daseinsberechtigung verloren. Also macht gar keinen Sinn, eins zu haben. Das wäre also die erste Möglichkeit, auf dem Tagesgeld eins liegen zu haben. Oder die Version Nummer 2, das ist noch eine Ebene drüber, wäre ein Tagesgeldfonds. Das heißt zwar nicht so, sondern es heißt offiziell Geldmarktfonds, funktioniert aber vom Prinzip ähnlich. Du bist dann nicht in einem einzigen Tagesgeldkonto, also einem konkreten Produkt investiert von einem Anbieter, also in der Regel ist es eine Bank, also ein Kreditinstitut, sondern der Manager von einem Geldmarktfonds investiert in ganz kurz laufende Zinsprodukte, genau wie so ein Tagesgeldkonto im Hintergrund, hat aber den Mehrwert, dass du immer das gesamte Zinsniveau abbildest. Und die sich schon so ein bisschen mit dem Tagesgeldthema beschäftigt haben, haben wahrscheinlich festgestellt, die eine Bank bietet 1%, die nächste 2%, die nächste 2,5% an. Da klingelt schon mein Telefon, der nächste Kunde will auch schon wieder Geld aufs Tagesgeld packen, falls man das gehört hat. Vergessen es stumm zu schalten, jetzt ist es stumm. Hat mich fast jetzt aus dem Thema rausgebracht, sorry. Also, die Tagesgeldzinsen bei den Anbietern, die sind nicht immer gleich. Die sind immer natürlich auf einem ähnlichen Niveau, aber die unterscheiden sich. Und mit einem Geldmarktfonds ist man an der Spitze dieses Niveaus und muss nicht andauernd ein Tagesgeld-Hopping machen, wenn man immer die interessantesten Zinsen da haben möchte. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ja, jetzt ist bei der Bank das cool, jetzt bei der und jedes halbe Jahr wechseln die, ist mit viel Aufwand verbunden und manche Kunden kriegen dann komischerweise viel Werbung von der Bank auf einmal für andere Produkte, weil die ihre Tagesgelder einfach subventionieren, um neue Kunden erstmal an Land zu ziehen, so als Marktgewinnungsstrategie. Da will man ja auch eben nicht dieses Produkt sein, was dann mit Werbung vollgeschmissen wird. Deswegen macht dann Geldmarktfonds deutlich mehr Sinn, weil er halt einfach immer die Spitze vom Zinsniveau abbildet und wenn die Zinsen der Zentralbanken steigen, das auch mitgeben. Und noch ein Nebeneffekt für diejenigen, die doch kurzfristig mal mehr Geld da parken, weil sie vielleicht wissen, dass man in absehbarer Zeit größere Beträge zu bezahlen hat. Ist auch eine schöne Parkposition, so eine Liquiditätsposition. Die hat nicht ihre Einlagensicherungsgrenze bei 100.000 Euro. Also bitte niemals mehr als 100.000 Euro als Einlage, also das Guthaben bei einer Bank haben, weil ist die Bank pleite ist, dann mindestens das Geld darüber hinaus weg, vielleicht sogar noch mehr. Bei einem Fonds hat man ja immer den Vorteil, das ist ein Sondervermögen und es ist gesondert bilanziert von dem Verwalter. Das heißt, ist da der Verwalter pleite, ist das Geld eben nicht weg. Also da kann man auch mehrere Millionen liegen haben. Deswegen arbeiten Profis eigentlich immer mit Fonds und nie mit Bankprodukten. Da erkennt man schon mal, auf welchem Niveau jemand grundsätzlich in einem Anlagegeschäft unterwegs ist.
Finde ich einen total spannenden Punkt, den du gerade noch gesagt hast. Das war mir noch gar nicht so, oder so bewusst. Also irgendwie war es mir schon bewusst, aber ich habe es mir gar nicht so genau vor Augen geführt, dieses Tagesgeld-Konto-Hopping. Was ja tatsächlich der Fall ist. Also in einem einen Jahr hat die Bank irgendwo den höchsten Zins, im nächsten Jahr hat die Bank den höchsten Zins, was ja super aufwendig ist, was tatsächlich dann auch mein Grund mit gewesen ist, weshalb ich genau einmal ein Tagesgeldkonto hatte und danach immer mich auf einen Fonds gestürzt habe, weil es halt einfach viel leichter ist. Und ohne jetzt irgendwie mega der, ja, was ist eine Bezeichnung dafür, dass ich jetzt super penibel mit meinen Daten wäre, aber jedes Mal, wenn man die Bank wechselt, du machst dich ja einmal, also du gibst ja alles an. und das muss ja vielleicht auch nicht jede Bank im Detail vorliegen haben, alle Daten. Und es ist einfach viel einfacher mit so einem Fonds, ne? Du machst einfach in dem Depot, was im besten Fall eh schon besteht, einfach eine weitere Position auf und gut ist. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Und es ist natürlich super flexibel, einfach und du steuerst es, ohne immer wieder sich erneut irgendwo neu anmelden zu müssen und sich einen neuen Zugang holen zu müssen und so weiter und so fort. Also, guter Punkt. Okay.
Was viele Anleger wirklich nicht wissen, man glaubt, man ist besonders clever, wenn man zu der Bank geht, dass die aktuell das höchste Tagesgeldniveau, also den interessantesten Zins da bietet. Oftmals ist das aber der Zins, den die Bank gar nicht erzielt, sondern die bezuschussen das. Also die machen da eigentlich Minus mit. Und das machen die nur, um in einem begrenzten Zeitraum und viele neue Kontakte zu gewinnen, die man dann hinterher anrufen oder bewerben kann mit Produkten der Bank, womit sie dann hinterher das Geld verdienen. Also mit diesen zukünftigen Gewinnen haben die das vorher bezuschusst. Und man ist halt total genervt, dass man diese ganze Werbung bekommt. Und natürlich hält die Bank dieses Zinsniveau halt auch nicht ewig auf diesem hohen Niveau, sondern es wird halt irgendwann gesenkt. Was man halt nicht auf dem Schirm hat, das ist kein garantierter Zins, sondern der ist immer nur für eine gewisse Zeit festgeschrieben. Und je nachdem, wo halt dann die Zentralbanken dann die Zinsen setzen, entweder, also wenn die Zinsen steigen, dann zieht die Bank dann einfach nicht nach oder dementsprechend, wenn die Zinsen gleich bleiben oder runtergehen, dann reduziert die Bank das auch aktiv wieder. Also es ist nicht so, dass das dann für die gesamte Zeit gesichert ist und damit lohnt sich das überhaupt nicht, alle paar Monate irgendwo anders wieder hinzuhopfen. Und ja, zusammengefasst, ein Geldmarktfonds, der ermöglicht mir immer auf dem jeweils attraktivsten Niveau unterwegs zu sein. Mit einer deutlich höheren Sicherheit.
Manchmal ist es ja auch so, dass dann der Zins dann zum Beispiel nur für Neukunden oder sowas gilt, ne? Und wenn du schon länger der Kunde bist, dann zum Beispiel nicht mehr und so weiter. Ja, okay. Ist auch noch ein spannender Punkt, über den man vielleicht im Rahmen des Sicherheitsgroschens mal nachdenken kann. Gut, dann haben wir, glaube ich, die relevanten, spannenden Themen oder Punkte zum Thema Sicherheits- und Liquiditätsgroschen abgearbeitet. Aber ich habe das ja schon anfangs gesagt in unserem Teaser, dass wir jetzt noch deine Geschichte hören wollen, wie du denn mit dem Thema Notgroschen oder Sicherheitspuffer, ja, ich habe es mal reich geworden genannt, aber du hast mir auf jeden Fall gesagt, dass das Thema Liquiditätsvorsorge ein ganz, wie hast du es genannt, ein großer Hebel für deine finanzielle Unabhängigkeit war oder so, ne?
Ja, gerne, das berichte ich gerne. Also, wir haben ja gerade schon gesprochen über das Thema Liquiditätsposition. Damit wirst du natürlich nicht vermögend, weil wenn man einmal verstanden hat, über Geld nachzudenken, dann sieht man, es gibt verschiedene Gegenwinde, wenn ich Geld besitze, die dafür sorgen, dass mein Geld weniger wert ist. Das ist zum einen natürlich die Inflation, die setze ich jetzt einfach mal über den Daumen mit dem Schnitt 3% pro Jahr. Dann muss ich dann Erträge, die ich erzielt habe, auch noch versteuern. Die setze ich jetzt einfach mal pauschal mit 25%. Das muss ich also noch oben drauf rechnen auf die Rendite. Und dann habe ich ja Aufwand auch noch, mich damit zu beschäftigen und ab und zu mal reinzugucken. Also zusammengefasst würde ich sagen, mindestens 4, eher 5% sollte Geld überhaupt real erzielen, damit ich damit Plus mache. Plus, plus. Das schafft natürlich in den meisten Fällen kein Tagesgeldniveau. Ist also berechtigt die Frage, wie kann man denn damit jetzt wirklich vermögend werden? Es geht ein bisschen anders, die Story. Ich schätze mal, da bin ich so ungefähr 16 gewesen. Da wurde gerade das Internet erfunden, beziehungsweise ich war derjenige, der es das erste Mal da nutzen konnte. Damals noch zu Hause mit so einem Modem und man konnte dann immer so schön hören, wie sich das einwählt. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ich dann bei, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber eine Bank mit einem roten Logo. Das Logo ist ein Fragezeichen, Kunde, und hatte halt dann da mein Sparbuch und habe das erste Mal dann im Internet gesehen, es gibt auch andere Banken mit tatsächlich dann anstelle von einem Sparbuch der Produktkategorie Tagesgeld. Und da war dann die Aussicht bei dieser Bank, die damals im Internet sehr stark gewesen ist. Es war kurz vor der Jahrtausendwende. Die hat dann das, ich meine, fast vierfache Zinsniveau geboten. Und ich habe das dann schnell ausgedruckt. Ich war stolz und ich hatte einen eigenen Drucker dann auch und bin dann damit zu meinem Papa gerannt und wollte ihm das zeigen in der Erwartung, dass er mich lobt und sagt, ja Mensch, Bengel, hast du aber gut recherchiert und schön, dass du dann intelligent mit deinem Geld umgehst. Und wollte eigentlich nur das Okay abholen, dass ich dann da das Tagesgeldkonto eröffne. Eigentlich war für mich schon vorher klar, ich werde das machen, aber es fühlt sich ja manchmal ganz gut an, erstmal nochmal so, also man weiß das nicht bewusst, aber unbewusst, ich brauche erstmal nochmal eine Bestätigung dafür. Und Papa sagt dann allerdings, oh, von dieser Bank habe ich noch nie was gehört, klingt unseriös, mach das mal lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ja, was sind denn genau deine Gründe, das nicht zu machen? Und er sagte, ich kenne die Bank nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, aber ist das jetzt ein objektives Kriterium, dass mein Papa von diesem Anbieter noch nie was gehört hat? Aus meiner Sicht nein. Nochmal genauer geguckt, spricht irgendwas dagegen? Nö. Unterliegt auch der, also damals war mir noch wichtig, Einlagensicherung, wir haben ja gerade schon gehört, das ist jetzt auch noch nicht das Allerwichtigste, aber ganz normal zugelassene Bank, eröffnet, Geld von A nach B transferiert und ab dem Zeitpunkt fast die vierfachen Renditen erzielt. Und warum erzähle ich das an dieser Stelle? Für mich war das ein Shift, denn vorher war das so, Geld, da mache ich einfach das, was Papa sagt, weil das ist ja das große Vorbild. Und das war das erste Mal, dass ich mir selber Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, wenn man recherchiert und sich Gedanken macht, hat das das Potenzial, mit Geld sehr intelligent umzugehen. Und wenn dann jemand davon abrät, immer natürlich erstmal fragen, ist diese Person finanziell da, wo ich hin möchte? Das hätte ich jetzt vielleicht noch am ehesten mit Ja gesagt. Also damals war mein Papa dort, wo ich als 16-Jähriger gesehen habe, oh, da muss man aber sehr vermögend sein. Also aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen relativiert, aber das ist ja mal der Blickwinkel von der Zeit. Und ist das, was diese Person sagt, denn auch irgendwie logisch für mich nachvollziehbar? Und für mich war es kein Grund zu sagen, ja, ich kenne das aber nicht. Also das ist ja reiner Zufall, was jemand kennt oder nicht kennt. Und hängt viel mit der Lebenshistorie zusammen, aber kein Kriterium, um zu entscheiden, ob ich das dann mache oder nicht. Das ist ja ein emotionaler Grund. Und so habe ich dann da gemerkt, okay, derjenige, der immer noch am besten über sein Geld entscheiden kann und die aus seiner Sicht intelligenten, richtigen Entscheidungen treffen kann, das bin ich. Habe das gemacht und habe dann auch ein sehr positives Feedback von meinen Geld bekommen und dementsprechend war ich jedes Jahr stolz, als am Ende des Jahres ich dann Gutschrift bekommen hatte von den Erträgen, die ich halt dann neu hatte, die ich sonst in dem alten Produkt nicht gehabt hätte. Aus heutiger Sicht natürlich weiß ich, es gibt noch ganz andere Anlagemethoden. Also heute würde ich halt ein Tagesgeld nicht mal mehr für die Liquiditätsposition, haben wir ja schon gehört, sondern lieber einen Geldmarkt vornehmen. Aber Vermögensaufbau schon mal gar nicht betreiben. Aber für mich war das der erste Schritt von, ich mache was andere sagen zu, ich treffe eigene intelligente Entscheidungen. Da mache ich auf jeden Fall auch jeden nur motivieren und aufrufen. Mach dir Gedanken und du kannst nicht mehr Geld verdienen, als intelligent über Geld nachzudenken und Meinungen anderer gerne Meinung anderer sein zu lassen, wenn du der Meinung bist, für dich es könnte was anderes noch cleverer sein. So. Also das ist wirklich super wichtig. Und natürlich ist da Basis finanzielle Bildung, die ich damals noch nicht hatte, aber super wichtig. Je mehr du da natürlich weißt, desto cleverer kannst du da entscheiden. Oder natürlich, klar, dann habe ich auch irgendwann gelernt, dann nimmt man sich auch Finanzberater dazu. Das war dann für mich der nächste Schritt, als ich mit Profis zusammengearbeitet habe und die dann gesagt haben, okay, aber bitte nicht dein ganzes Vermögen auf dem Tagesgeld liegen haben. Es gibt dann Inflation, die vernichtet dann sonst den Wert und solche Geschichten habe ich dann neu dazugelernt. Also das war dann für mich dann der noch größere, nächste wertvolle Schritt, mit Profis zu arbeiten, die dann mir Zugang zu noch mehr Wissen ermöglichen.
Okay, da habe ich tatsächlich erstmal mit was ganz anderem gerechnet, mit einer ganz anderen Geschichte. Aber es war wieder mehr so ein bisschen auf der Metaebene, wenn man das so sagen kann. Also sprich, dich haben jetzt nicht die 2% auf dem Tagesgeldkonto reich gemacht oder finanziell frei gemacht, sondern einfach die, der Hintergrund dahinter zu sagen, ich löse mich von anderen Meinungen oder Vorbehalten, treffe meine eigenen Entscheidungen und reflektiere die Resultate. Okay, gut, aber ein sehr schöner Schluss für unsere heutige Folge, die auch gerne jeden ermutigen darf, im Bereich der Finanzen seiner eigenen cleveren oder auch nicht so cleveren Entscheidungen zu treffen und dann bitte zu reflektieren und zu überlegen, was war daran gut, was hat vielleicht auch nicht gut geklappt und sich dann vielleicht gegebenenfalls nochmal umzuorganisieren. Damit würde ich sagen, schließen wir und natürlich mit unseren bekannten Worten: Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Bis zur nächsten Folge.